Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsbibliothek St. Gallen. Mein Name ist Ruth Wiederkehr und mir gegenüber sitzen heute Dominik Flammer, Ernährungshistoriker, und Cornel Dora, Stiftsbibliothekar. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Wir sprechen über diese neue Ausstellung, die wir haben, gesegnete Speisen vom Essen und Trinken im Mittelalter. Dominik Flammer, normalerweise hast du es nicht so mit den gesegneten Speisen. Du bist auf das kulinarische Erbe der Alpen spezialisiert, aber mit dem Segen, da hast du normalerweise keine Begegnungen, oder schon?
Oh, doch, wenn man sich mit der Ernährungsgeschichte beschäftigt, beschäftigt man sich relativ intensiv mit dem Fasten, den Fastenzeiten und den Hungersnöten, weil das sind die Hauptbestandteile unserer Ernährungsgeschichte bis weit in die Neuzeit hinein, im Mittelalter sowieso. Und es war mir eine große Freude, mit den Historikern der Stiftsbibliothek zusammenzuarbeiten und zu schauen, was hier in den alten Schriften drin steht, und das zu vergleichen mit dem Wissen, das ich über populärwissenschaftlichere Werke angesammelt habe in den letzten Jahren.
Warum musste man die Speisen denn segnen?
Ich glaube, im Vordergrund stand die Angst vor dem Essen. Wir dürfen nicht vergessen, die Naturwissenschaften, die Erkenntnisse, die medizinischen Erkenntnisse, die sind ja jüngeren Datums. Vitamine hat man im 20. Jahrhundert entdeckt. Was Koliken sind, hat niemand gewusst. Das sind Erkenntnisse, die neu sind. Die Leute hatten damals Angst, schiere Angst vor Koliken, vor Magenbeschwerden, vor Erbrechen, vor schlechten Zutaten, schlechten Lebensmitteln. Sie hatten aber auch Angst vor dem Sterben, weil es gab das Antoniusfeuer, ausgelöst durch verdorbenen Roggen. Es gab die Berberitzen, die ganze Erntefelder gelöscht hat. Und vor allem hat man wahnsinnig Angst vor dem Hunger gehabt. Gerade im Mittelalter, 11. 12. Jahrhundert, haben sich die Hungersnöte im 2-3-Jahres-Rhythmus gejagt. Und die Bevölkerung ist wirklich verhungert, weil nichts an Speisen da war. Und davor hatten die meisten Angst. Da kam der Segen zurecht in den Klöstern. Man hat sich wahrscheinlich ein bisschen beruhigen müssen, dass das nicht so schlimm ist. Hinzu kommt, dass gerade in Klöstern natürlich die Vergiftungsgefahr nicht so gering war. Es waren mächtige Leute in den Klöstern drin, es gab Machtkämpfe in den Klöstern, und die Reihe der Giftmorde in Klöstern, die füllt ganze Bücher.
Jetzt, Cornel Dora, du hast dich ja ein bisschen vertieft noch mit den Segen auseinandergesetzt. Im Zentrum der Ausstellung steht tatsächlich eine Sammlung von Sprüchen, die aber eigentlich Segen sind. Was sind das für Sprüche da?
Vielleicht noch zu ergänzen, also das Essen jetzt im christlichen Raum, Prototyp des Essens ist ja das Abendmahl Christi. Das heißt, das Essen ist schon auch gebunden an eine, ist eingebettet in eine Heilsgeschichte letztlich, und jeder Mensch nimmt immer wieder an dieser Heilsgeschichte teil, und da gibt es Rituale, die sich dann durchaus auch an religiösen Ritualen orientieren können. Und da kommen diese beiden Dinge ja zusammen. Also diese Angst einerseits vor dem Hunger, vor dem Vergiften, aber andererseits eben auch der Wunsch, dass das Leben einen Sinn machen soll und das Essen als wichtiger Bestandteil eben auch da drin aufgehoben wird. Diese Tischsegnungen von Eckehard IV. Aus dem 11. Jahrhundert sind meines Erachtens eine Stufe zur Entwicklung des Tischgebets. Das ist ein bisschen unklar, wie genau das Tischgebet sich entwickelt hat. Wahrscheinlich gab es da auch sehr viele regionale oder zeitlich begrenzte Rituale, die man geübt hat. Und wir haben hier ein sehr schönes Beispiel. Kurze Gebete, Segnungen sind ja eine Art Gebet, die man zu einer Speise vor dem Essen anbringt und damit eben dann alle diese Dinge unterbringen kann, die Dominik vorher angesprochen hat.
Was sind das für Sprüche? Wie klingen die? Kannst du einen dieser Sprüche mal vorsagen? Die sind ja auf Latein geschrieben und du hast viel investiert in die Übersetzung auch, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft. Einige der Sprüche sind recht humorvoll. Gibt es sowas wie einen Lieblingssegen?
Ja, also das mit dem Humor ist ja so eine Sache. Humor ist sehr zeitgebunden und hängt immer... Man versteht ja manchmal auch den zeitgenössischen Humor nicht immer. Und das ist mit früheren Zeiten oft noch schwieriger. Aber was meines Erachtens immer ein bisschen untergegangen ist bei diesen Tischsegnungen Eckehards, weil sich die Mittellateiner damit befasst haben, ist, dass sie eigentlich ja gereimt sind Und Reime schaffen Beziehungen, die zum Teil komisch sein können. Und meines Erachtens gibt es diese Beziehungen und sie kommen dann vor allem zutage, wenn man diese Verse auf Deutsch übersetzt und dann eben reimt. Dann kann es zum Beispiel heißen, die gesegnete Forelle sei gegessen auf der Stelle. Und da wird es dann eben irgendwie komisch, weil man diese hehre Ebene des Segnens, des Religiösen, des Rituals mischt mit dem recht profanen Hungerthema. Also ich esse die jetzt sofort und habe Hunger. Das kennen wir ja alle. Und eigentlich gibt das so einen komischen Effekt. Jetzt muss man das nicht übertreiben, weil die in der lateinischen Sprache haben Reime zwar auch ein Stück weit so komische Effekte, aber nicht im gleichen Ausmaß wie in der deutschen Sprache. Aber trotzdem finde ich es sehr bereichernd, dass man diese Sprüche eben auch in ihrem Humor zu entdecken versucht.
Und da sind eben die Reime, die hervorstechen, vor allem aus deiner Sicht.
Ja, und das sind leoninische Hexameter, es ist ein Versmaß, das damals recht innovativ eigentlich war, so im 10., 11. Jahrhundert wird das verwendet. In Klöstern, Eckhart wendet den sehr oft an, ist sehr geübt in diesen Dingen. Diese Verse sind keine hohe Literatur im Sinn der klassischen Antike. Es ist etwas anderes. Er will eigentlich, es sind praktische Anwendungen gewissermaßen, die er versucht und die jetzt nicht an einen Horaz oder Vergil herankommen von der Finesse, aber sie haben durch ihre praktische Anwendung auch einen ganz anderen Zweck. Sie sind auch ein bisschen liturgisch und sie erzählen eben uns Heutigen sehr viel über das Essen, so viel wie kaum eine Strophe aus Horaz oder so. Es ist sehr viel konkrete Information drin.
Ja, eigentlich wissen wir ja relativ wenig über das Essen im Mittelalter, wie das genau funktioniert hat. Du hast ja erzählt, man weiß nicht genau auch, wie das Tischgebet funktioniert hat. Wir haben vielleicht einzelne Abbildungen von letzten Abendmahl oder so, die uns irgendwelche Informationen geben. Und dann haben wir eben diesen Text aus dem 11. Jahrhundert, der ja, ganz viele Speisen aufzählt. Ist das so was wie ein Lexikon, Dominik Flammer, oder wie können wir mit diesem Text umgehen?
Ich muss kurz widersprechen, wir wissen sehr genau, wie im Mittelalter gegessen wurde. Ich glaube, diese Segensprüche, der Zwiespalt, der da ist, wir wissen nicht, ob die Mönche das alles gegessen haben oder ob sie es einfach aus Schriften, ob Eckhart das aus den Schriften gekannt hat, aus Erzählungen gekannt hat. Und dennoch war sein Wissen über Essen relativ groß und breit. Ich glaube, es ist schon ein Lexikon, es erzählt relativ viel aus der Zeit, aber es muss interpretiert werden. Ich meine, wir haben die Fabas da drin, die Bohnen, und das vergessen die meisten Leute, das waren Ackerbohnen. Wir haben die später zu den Saubohnen abgewertet. Das sind nicht das, was wir heute unter Bohnen verstehen, sondern das waren die Wickenfamilie der alten Zeit, des Mittelalters. In der Neuzeit sind dann die zarten Böhnchen aus Brasilien, Amerika zu uns gekommen, die wir heute als grüne Gartenbohnen kennen, etc. etc. Also wir können das sehr genau definieren. Wir wissen auch, was wir an Getreide gegessen haben. Wir wissen, dass der Raum St. Gallen zum Alpenraum gehörend sehr vielfältig gegessen hat. Also die Getreide kamen in einer Vielfalt vor, wie man es kaum irgendwo gekannt hat. Man hat Hirse gegessen, man hat Gerste gekannt, man hat Einkorn, Emmer. Man hat dann auch Pseudocerealen wie Buchweizen über die Kreuzritter gekriegt. Man hat sehr vielfältig gegessen, weil man aus einer Landschaft rauskam, in der die Monokultur keinen Platz hatte und wo man halt mit der Vielfalt versucht hat zu überleben.
Und was wir heute so selbstverständlich finden zum Essen, hat man nicht gegessen?
Sehr, sehr viel. Alles, was neu gekommen ist, also das Selbstverständliche wird die Kartoffel sein. Ich meine, die Kartoffel ist aus Amerika gekommen. Aber für einen Schweizer sich vorzustellen, auf seine Seelennahrung wie Gschwelti, wie Rösti oder Pommes frites zu verzichten, ist fast unvorstellbar. Tomaten, Tomatensalate, mit den Ölen zu kochen, pflanzliche Öle. Ich meine, Erdnussöl, Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, alles Pflanzen aus Amerika. Das ist alles Neues, was zu uns gekommen ist. Es gibt unglaublich viel, was wir nicht gekannt haben, aber auch im Mittelalter hat sich das Essen massiv verändert, weil wir auch aus der arabischen Welt nicht alles gekannt haben. Aus der arabischen Welt, aus dem roten Halbmond raus, kam fast alles, was wir in Europa kennen. Wenn wir davon ausgehen, dass heute neben Haselnüssen, Wildschweinen, Paren und Heidelbeeren fast alle Lebensmittel, die wir anbauen und kultivieren und jagen, nicht aus Europa stammen, gab es einen stetigen Wandel auch während des Mittelalters.
Wenn ich mir jetzt so einen Bauern im 13. Jahrhundert vorstelle, mal ganz konkret, oder eine Bauersfamilie, was haben die gegessen und vor allem wo und wie? Wie sah das aus?
Die saßen in einer Küche, in einer ziemlich rauchigen Rauchküche. Da gab es ein Feuer, auf dem Feuer hing ein Topf drauf. Da wurde alles drin verkocht. Das kam vor allem das Getreide rein. Man hat vor allem Getreide, Mus gekocht. Wir waren Musfresser. Haferbrei und Hirsemus oder Habermus und Hirsebrei waren unsere Hauptspeisen oder unsere Vorfahren. Da hat man ein bisschen Gemüse auch wieder. Da steckt das Wort Mus auch drin reingeschmissen, wenn man Glück hatte. Ein paar Fleischstücke, damit es ein paar Fettaugen auf der Suppe gab. Und allenfalls im Herbst wurde geschlachtet, dann kam auch ein Fleischspieß noch aufs Feuer. Aber die Leute haben relativ eintönige Musspeisen gegessen, die sich zwar von Tag zu Tag ein bisschen verändert haben. Und hinzu kam sicher Dörrobst in großen Mengen. Es war das Süße, das man konservieren konnte. Obst lässt sich schneiden und trocknen. Und damit man was Süßes hatte, das, was der Mensch immer geliebt hat, haben wir halt Dörrbirnen, Dörrzwetschgen, Dörräpfel und weiß ich was gegessen.
Jetzt ist die Ausstellung ja so aufgebaut, dass sie 6 Vitrinen hat, in denen es um Trinken, Essen, um verschiedene Speisen geht. Und gleich zu Beginn geht es ums Trinken. Wir haben jetzt ein bisschen über das Essen gesprochen. Und was wurde denn so getrunken, Conny?
Ja, ganz Verschiedenes. Es gab noch keine Cola, aber dafür anderes. Und vieles war natürlich noch nicht so standardisiert auch. Also man trank das, was die Natur hergab. Das war nicht wenig und oft unterschiedlich und nicht in der gleichen Qualität. Ganz konkret ist natürlich der Wein stark verbreitet. Auch bei uns, früher, also vor 1000 Jahren, war das auch klimatisch durchaus möglich, hier Wein anzupflanzen. Das ist dann mit der Zeit ein bisschen verschwunden. Dann ist dann eben das große Thema das Bier. Das Bier ist eigentlich, wird aus Getreide hergestellt, das eben auch hier wächst. Und es ist ein Getränk, das eine gewisse Haltbarkeit, das ist im Anfang noch nicht viel, aber sind wenige Tage anfänglich, aber doch eine gewisse Haltbarkeit hat und eine gewisse Sicherheit auch hat wegen dem Alkoholgehalt, der da auch drin ist. Was man nicht unterschätzen darf und was ich glaube, was wir auch gelernt haben in der Ausstellung, dass hier wirklich auch viel Wasser getrunken wurde, das war wahrscheinlich auch regional ein bisschen unterschiedlich. Hier, wo es eher Gebirge hat, da gibt es eben auch Quellen, in denen das Wasser einigermaßen sauber bleibt, wo es flach ist und halt alte Flüsse durchfließen, da ist es wahrscheinlich ein bisschen problematischer, das Wasser zu trinken. Also das müssen wir uns auch bewusst sein. Mittelalter war durchaus auch kleinteilig und es galt nicht überall das Gleiche.
Und wenn ich vielleicht ergänzen darf, Most wurde ich sehr viel getrunken. Also ich meine, vergorenes Obst, man hat Obst entweder gedörrt oder gepresst. Konservierung gab es noch nicht, es gab auch keine Pasteurisierung, also Süßmost gab es nicht, süße Traubensäfte gab es nicht. Obst wurde gepresst und ist dann innerhalb von 1-2 Tagen bereits vergoren. Dann hat man dann den Apfelsuser oder den Traubensuser und Most war sehr populär. Also ich glaube, wir haben das Most, das in der Nähe von St. Gallen liegt, das hat seine Ursprünge schon im Mittelalter.
Also das ist wirklich vielleicht auch ein ursprüngliches Getränk aus der Gegend oder hat das dann wieder nichts
mit Ostschweiz zu tun? Es ist sehr ursprünglich. Ich glaube, die Ostschweiz hat beim Most immer schon eine führende Rolle gespielt. Das hat schon im Mittelalter begonnen. Das Mostindien um 1900 rum übrigens zum Pilgerort weltweit für Leute war, die alkoholfreie Getränke entwickeln wollten, aber Süßmost und so, das liegt daran, dass der Süßmost im Thurgau erfunden und entwickelt wurde von Hermann Müller-Thurgau, dem Önologen, der auch die Riesling Silvanertraube gezüchtet hat.
Was hat er denn genau erfunden?
Er hat die Pasteurisierungsverfahren von Louis Pasteur, die in den 1870er Jahren entwickelt wurden, weiterentwickelt, hat filtrationsbakterielle Verfahren entwickelt mit Enzymen, so dass der Süßmost relativ lange haltbar war, auch Traubenmost, dass alle Sorten Obstsäfte lange haltbar waren. Das hat dazu geführt, dass gerade Apfelsäfte in der Schweiz heute die höchste Qualität haben. Ich bin kein Apfelmost-Patriot, aber wenn ich in unseren Nachbarländern Apfelsäfte trinke, sind die immer aus Konzentraten gemacht. Und ich finde, wir kriegen in der Schweiz mit Abstand die besten Apfelsäfte und darauf können wir ziemlich stolz sein.
Das hatte ja dann erst irgendwie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Ende, oder? Dass man dann sagt, ja, jetzt gibt es wirklich Coca-Cola, ist besser als dem der Most.
Was man nicht vergessen darf, es gab keinen Schnaps im Mittelalter, das ist eine spätere Erfindung. Und bei Eckhart finden wir noch das Moretum, und wobei Moretum ist offenbar so ein Käsebrei, aber auch das Mulsum und auch Glühwein gibt es bei Eckhart. Das ist dann schon erstaunlich farbig, was wir da so alles vorfinden. Und er offenbar gab es eben ein gewisses kulinarisches Wissen, das war nicht ganz so bescheiden, wie wir das vielleicht manchmal vermuten.
Die Glühweine waren natürlich auch so ein Mittel, saure Weine zu würzen und ihnen einen neuen Geschmack zu verleihen, weil der Wein war früher eigentlich relativ leicht, er hatte 3-4 Alkoholvolumenprozent, viel weniger als heute, und war teilweise wahnsinnig sauer. Also hat man halt ein bisschen Zucker reingetan, wie beim Glühwein ja auch. Ich meine, für Glühwein nimmt man heute keinen teuren Wein, und wer das macht, selber schuld, schade um den guten Wein. Man hat da schon auch verbessert. Aber es stimmt, es gab sicher beim Glühwein, das ging dann bis zum Hypokras, das in der Schweiz eine große Tradition hat, dass man halt gerade in der Winterzeit diesen Glühwein trinkt.
Jetzt noch einmal zurück zum Bier. Du hast vorhin gesagt, Bier war zu Beginn wenige Tage haltbar und nachher nicht mehr genießbar. Jetzt habe ich doch immer gemeint, dass das eigentlich eine Haltbarmachung auch von Wasser sei, dieses Bier.
Oh nein, gar nicht. Das Bier war ursprünglich nicht sehr lange haltbar. Das schimmelt so schnell wie Brot. Das ist ein Getreideprodukt, besteht aus Kohlenhydraten. Erst mit dem Hopfen, der in den Klostergärten angebaut wurde übrigens, ab dem 8. 9. Jahrhundert haben wir den Hopfen entdeckt als konservierendes Mittel, hat man einen ersten Schub erlebt. Und dann waren es vor allem die bayerischen Klöster, die untergärige Biere entwickelt haben, im Gegensatz zu den obergärigen Bieren, die länger haltbar waren. Und plötzlich konnte man Biere 1, 2, 3 Wochen lang halten. Aber bis weit ins 20. Jahrhundert hatten die Brauereien große Eiskeller weltweit, wo das Bier eiskalt gelagert wurde, bevor es ausgeliefert wurde. Dann sollte es auch damals noch 2, 3 Wochen getrunken werden. Heute kennen wir Konservierungsverfahren, Hochsterilisierung beim Bier, dass das Bier auf 6 Monate oder ein Jahr haltbar macht.
Ja, gerade beim Bier ist St. Gallen eigentlich sehr wichtig, weil wir hier offenbar den ersten Ort haben, in dem wir Bierherstellung gut dokumentiert haben, überhaupt. Das ist im 9. Jahrhundert, also verschiedene Quellen, vor allem der Klosterplan mit seinen 3 Brauereien. Da ist auch eine Darre drauf und ein Lager für das Weizen, also für das Biergetreide. Übrigens Hafer hat man damals zu Bier gemacht, etwas, das uns heute nicht mehr schmecken würde wahrscheinlich.
Es gibt wieder Haferbiere, aber das stimmt natürlich total. Also St. Gallen, in der bayerischen Bierliteratur wird immer St. Gallen zitiert. Hier sind die ersten Darren gestanden, um Malz herzustellen. Ob stimmt, wissen wir nicht, ob dieser Klosterplan realisiert wurde. Aber ich denke, unter den Benediktinern gab es einen großen Austausch, was die Bierherstellung anbelangt. Und dass Bayern und St. Gallen sich da sehr nahe sind, das stellt man ja auch heute noch fest.
Ja, ich glaube, richtig ist einfach, dass man sagen kann, hier ist erstmals eine Bierherstellung recht gut dokumentiert, und zwar dann eben auch noch in erzählenden Quellen des gleichen Eckhart, des 4. übrigens, von dem ja die Tischsegnungen sind.
Was sind denn das für erzählende Quellen über die Bierherstellung, die wir hier in St. Gallen haben?
Also da wird einmal ein Abt prahlt damit, dass er einen großen Bierkessel hat in seinem Kloster, in dem er irgendwie 1000 Liter Bier oder sowas herstellen kann. Und dass eben eine offenbar große Bierproduktion in seinem Kloster stattfindet. Und ein anderes Mal wird Bier auch belegt als Belohnung gewissermaßen für die Mönche, die einmal eine Woche lang sehr viel essen dürfen. Und dazu gibt es immer wieder Bier. Ja, das ist das, was wir haben, und zusammen mit dem Klosterplan ist das eben doch sehr viel.
Jetzt haben wir über die verschiedenen Eigenheiten auch vielleicht der Ostschweiz gesprochen, über die Moste, über das Bier, und da dürfen wir doch diese Bratwurst nicht auslassen. Tatsächlich gibt es in der Ausstellung ja auch ein Bratwurstrezept, Kornel. Das kommt aus dem Archiv der Ortsbürger der Stadt St. Gallen. Was könnte man da für eine Bratwurst machen mit diesem Rezept? Wie schmeckt die nachher?
Ja, also vielleicht zuerst, Würste waren etwas, das im Kloster nicht unbedingt verbreitet war. Ich vermute, das war, weil in einer Wurst hattest du keine Kontrolle darüber, was genau drin ist. Und an sich durften Mönche ja kein Fleisch von vierfüßigen Tieren essen. Das könnte eine Erklärung dafür sein. Aber in der Stadt hat sich das ja verbreitet und im 15. Jahrhundert haben wir tatsächlich dieses Rezept. Und was wirklich toll ist dabei, es war von Anfang an eine wirklich sehr hochwertige Wurst. Es war das beste Fleisch drin und das ist eigentlich etwas, das man bis heute bei der St. Galler Bratwurst hat. Also qualitativ vom Fleisch her ist es sicher eine der allerbesten Würste der Welt.
Also das ist ja was ganz Tolles, dass wir in der Schweiz relativ eine hohe Wursttradition haben, weil es gab bislang in die 70er, 80er Jahre hinein des 20. Jahrhunderts diese unzähligen Erzählungen, in Würste kommt alles rein, was das Tier, da kommen Augen und Füße rein. Und da gibt es doch diesen wunderschönen Witz des Metzgerlehrlings, der zu seinem Metzgermeister sagt, wenn das rauskommt, was da reinkommt, kommst du irgendwo rein, wo du nicht mehr reinkommst. Und das zeigt so ein bisschen das Bild, dass man Angst gehabt hat vor Würsten. Aber die St. Galler Bratwurst von heute hat mit dem Rezept von damals gar nichts mehr zu tun. Es war die heutige Wurst ist geblitzt, da kommt Milcheiweiß rein und. Aber wir werden das vielleicht erfahren, wie diese Wurst, diese Urwurst geschmeckt hat.
Genau, ist bei der Eröffnung. Übrigens herzlichen Dank den Kolleginnen des Stadtarchivs, die uns diese Handschrift für 2 Monate ausleihen.
Sensationell.
Hast du schon mal so eine Wurst gemacht, Dominique Flammer, nach diesem ursprünglichen Rezept?
Nach diesem Rezept nicht, aber wir haben natürlich schon, Wursten ist in meinem Leben, hat eine wichtige Bedeutung, weil ich schon oft an Hofschlachtungen dabei war, weil mein Vater Schlachthofarzt war, nicht Veterinär, sondern für die Metzger und ich schon als kleiner Bub da meine Kuhhörner abgeholt habe, um Trinkgefäße für die Pfadfinder daraus zu basteln. Also Wursten hat bei mir immer eine Bedeutung gespielt. Ich habe schon so grobe Würste gemacht. Und ich nehme an, das ist so, es kommt wahrscheinlich einer Wattländer Saucisson bedeutend näher als einer St. Galler Bratwurst, dass sie da kosten werden.
Wir haben zu einer Bratwurst gehört auch ein Bürli, das Brot, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir haben über Breie gesprochen, über verschiedene Getränke. Das Brot ist ja eigentlich eines der anderen Grundnahrungsmittel unserer Gegenwart. Wenn wir darüber sprechen, dass jemand Hunger hat, dann gibst du ihm ein Brot oder einen Bettler, der bittet um ein Brot. Aber Brot ist ja eigentlich relativ aufwendig herzustellen, muss man schon sagen.
Sicher ein Privileg, dass die Klöster lange gehabt haben, dass sie Bäckereien gehabt haben, dass sie Müllereien gehabt haben, dass sie Mehllager, Getreidelager anlegen konnten, weil man muss sich vorstellen, das war eine Arbeitsteilung, die in Klöstern natürlich wissensbasiert, wie es Cornell immer so schön sagt, da war, was auf dem Land nicht der Fall war. Die Landbevölkerung hat sich doch nicht die Mühe gemacht, das Getreide noch zu mahlen, zu dreschen, dann noch zu Teig zu verarbeiten, das Holz zu schlagen, die Öfen einzuheizen. Das hat man in Gemeinschaftsöfen ein-, zweimal im Jahr gemacht und hat dann schon relativ schnell vom harten Brot gelebt. Es war einfacher, das Getreide nur zu kochen, zu Mus zu verarbeiten. Brot ist erst seit dem 17., 18. Jahrhundert für die breite Bevölkerung zum Grundnahrungsmittel geworden. Vorher war es eher eine Herrenspeise. Aber an den Klöstern gab es sehr vielfältig Brot. Aus der Klosterzeit kommen noch diese ganzen Festtagsbrote, dass sehr viele Gebilde, Gebäcke, Feiertagsbrote eigentlich den Klöstern entsprungen sind, weil sie sich's leisten konnten, die sich dann bis tief in die Bevölkerung hinein bewegt haben. Und davon erzählt die Ausstellung ja auch intensiv.
Genau, und wir haben eine interessante Begebenheit bei der Gallus-Geschichte. Also Gallus kommt ja als da allein mit, beziehungsweise mit seinem Gehilfen Hildibut, die Steiner hoch von Arbon, und die haben tatsächlich Brot bei sich, oder? Die essen Brot, das scheint offenbar, ja, vielleicht sozial doch eher oben geschichtet schon gewesen zu sein. Und der Gallus gibt ja dann dem Bären auch ein Brot. Also kein Mus, sondern ein richtiges Brot. Das heißt, eine gewisse Wertschätzung, die er da den Bären ausdrückt, offenbar.
Es ist wunderbar. Ich meine, du hast mir auch gezeigt, ich habe die Basilius-Geschichte recherchiert, das Basilius-Brot, ein Brot eines Kirchenobern aus der Türkei, das in Griechenland, auf dem ganzen Balkan sehr populär ist. Ein Brot, in dem ein Geldstück drin versteckt wird, um Glück zu bringen. Also genau das, was wir vom Dreikönigskuchen auch kennen, auch wenn wir da figürliche, nicht mehr Münzen drin haben. Und dieser Basilius ist ja auch an der Decke der Stiftsbibliothek zu sehen. Da muss man dann die Leute unbedingt darauf aufmerksam machen, dass eigentlich der Dreikönigskuchen sogar bis weit in die Antike zurückgeht.
Mhm. Also ein Glücksbrot haben wir auch in der Ausstellung.
Es gibt ganz viele Glücksbrote auch in der Schweiz. Es gibt auch diese Patenwecken in Baselbiet unten, wo der Pate seinem Patensohn ein Fünferstück oder ein Zwanzigerstück in den Wecken einbacken hat lassen für das Patengeschenk zu Geburtstag oder zu Weihnachten. Also Brote waren immer auch Glücksbringer.
Es gibt in der Ausstellung ja auch noch weitere Geschichten von vielleicht Glücksmomenten oder Zufällen auch. Zum Beispiel wuchs da eine Morchel hier in St. Gallen, ein Pilz, oder der Käse, der hat dem Karl dem Großen doch mehr gemundet, als er es je gedacht hätte. So ganz spezielle Ausnahmegeschichten eigentlich, nicht von alltäglichen Speisen. Kornel, wie war das mit den Pilzen? Hat man die gegessen in der Zeit oder doch lieber nicht?
Ja, also das war ja auch eine Überraschung für Dominik, dass es diese Pilzgeschichte gibt bei uns, weil in der Ernährungsgeschichte eigentlich Pilze wie etwas ist, das man nicht findet oder eigentlich meidet, weil man eben nicht sicher ist, ob man daran stirbt. Aber es ist doch so, dass man Pilze da und ab und an, selten zwar, aber doch auch findet in der Literatur als Esswaren. Und wir haben eben bei uns diesen seltenen Fall. Und dann ist es noch ein guter Pilz wie die Morchel, die hier wächst. Und sie ist wirklich als Pilz namens Morchel bezeichnet. Das heißt, der Notkerballblus, auf den man das zurückführt, der scheint ein gewisses Wissen über Pilze gehabt zu haben, das sonst offenbar nicht weit verbreitet war. Und das sind schon so kleine kulinarische Kostbarkeiten, die wir finden, die ganz einzigartig sind und eben zeigen, die hatten schon auch einen Gaumen, diese Mönche. Das andere Beispiel ist ja Karl der Große und dieser Käse. Erscheint eigentlich der Käse vielleicht erstmals in der Literatur als Delikatesse. Also der Karl der Große, der bekommt diesen Superkäse aus der Region irgendwo in Italien oder Frankreich, man weiß nicht wo, angeboten. Er sieht nicht wirklich schön aus, was wir uns bei Delikatessen, das kommt ja vor, und will ihn zuerst gar nicht essen und dann versucht er trotzdem, und dann hat er ihn so gerne, dass er wagenladungsweise das dann nach Aachen geliefert bekommen will. Und Notker beschreibt das sehr gut und auch heute noch nachvollziehbar, wie dieser Käse ausgesehen und eben auch geschmeckt hat. Das ist toll.
Dominik, du hast ja viel zu Käse gearbeitet. Wir haben über Most gesprochen, über die Bratwurst, und dann müssen wir doch noch den Käse jetzt erwähnen. Wenn ein mittelalterlicher Mensch Käse gegessen hat, wie sah dieser Käse aus und wie hat er geschmeckt? War das so ein leckerer Delikatessenkäse oder war der vielleicht gar nicht so lecker?
Im Großen und Ganzen waren das Sauermilchkäse. Man kennt ihn aus dem Toggenburg, den Ploderkäse, den Surakäse aus dem Montafon oder den Steirerkäse und den Graukäse aus Tirol, Südtirol und Kärnten, Steiermark. Das sind Käse, die aus Sauermilch hergestellt werden. Die isst man nur, wenn man damit aufgewachsen ist, sind nicht exportierbar. Die Menschen haben hauptsächlich solche Käse gegessen. Süße, sogenannte süße Käse, die mit Lab, also mit Enzymen aus den Mägen von Wiederkäuern hergestellt waren, waren relativ teuer und selten.
Das also sind die Käse, die wir heute essen?
Die wir heute essen, das haben die Schweizer auch erst ab dem 14., 15. Jahrhundert von Bergamasker-Hirten wieder gelernt aus der römischen Zeit. Vor allem aber dürfen wir nicht vergessen, dass im Mittelalter das Laktizidienverbot gegolten hat. Das heißt, während fast 150 Tagen im Jahr hat man auch keine Milchprodukte gegessen. Laktizidienverbot heißt keine Milchprodukte und keine Eier. Das war das Verbot. Darauf übrigens, das ist eine kleine Nebenanekdote zurückzuführen, ist, unsere Ostereier, an Ostern essen wir so dermaßen viele Eier, weil wenn man 40 Tage keine Eier gegessen hat, hat sich in den Hühnerställen ziemlich viel angesammelt und das musste weg. Also hat man halt diese Eier gefärbt und den Kindern versteckt und die Leute motiviert, an Ostern möglichst viel Eierspeisen, Süßspeisen mit Eiern oder frische Eier zu essen.
Das ist ja wirklich eine wahnsinnige Zahl. An die 150 Tage ohne Ei, ohne Milch, ohne Fleisch selbstverständlich auch. Corneldora, wer kommt diese Regel? Warum so viele Tage Fasten eigentlich?
Also alle diese Fastengeschichten, die kommen ja aus kulturellen Erwägungen. Also dass man einerseits das Tier eben doch auch wertschätzt, in seine Ähnlichkeit zum Menschen auch wahrnimmt und es deshalb nicht unbedingt essen möchte, vor allem auch nicht schlachten möchte, weil das eine wüste Geschichte eigentlich ist. Und so dehnt sich das dann aus weiter. Das kommt von den Pythagoreern, also in historischer Zeit kennen wir das von den Pythagoreern her. Ja, erst der Hälfte des ersten Jahrtausends vor Christus. Und das wird dann irgendwie, kommt das in das Christentum herein und die Kirche wird dann eine Anwältin des Vegetarismus und des Veganismus sogar, wie wir das uns heute fast nicht mehr so richtig vorstellen können. Das dürfte alles auch ein bisschen spirituell inspiriert sein, weil man ein gutes Leben, man möchte nicht töten, man, ja, also diese Ideen, die sind irgendwie da drin, dann wird es verbrämt noch mit der Idee, die von der Medizin in der Antike auch gestützt wird, dass das Fleisch, das macht eben auch fleischliche Gelüste, wir kennen ja das Wort auch, diese fleischlichen Gelüste, ist nicht gut für die Sittlichkeit, für die Ethik, Sexualität wird abgelehnt und so wird eben Fasten etwas Läuterndes, etwas Reines, etwas von einer besseren Welt.
Das mag sehr stimmen. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass die Fastenregeln, so wie sie definiert wurden, im mediterranen Raum aufgestellt wurden. Das waren nicht Vegan oder Vegetarier, sondern eher Pesketarier, die haben Fisch gegessen. Und es ist nämlich wahnsinnig einfach, wenn man unter einem Olivenbaum sitzt und die Rute auswirft, die ganzen Meeresfrüchte und Fische zur Verfügung hat und Olivenöl zur Verfügung hat. In der Fastenzeit darf man alles andere nicht essen, aber Fisch mit Olivenöl darf ich essen. Das ist unvorstellbar nördlich der Alpen, hat auch zu großer Aufruhr immer wieder geführt, weil meine Eltern Jahrgänge 1934, 33 haben Olivenöl nie gern gehabt in ihrem Leben. Ich gehöre zur ersten Generation, die wirklich durchs Band Olivenöl gern hat, weil es nicht haltbar war, weil es nicht gut war. Unser Olivenöl war das Butter. Butter war das Olivenöl der Alpen und genau das durfte man da nicht haben. Und da gab es schon den Gegensatz dieser eremitischen Strukturen und Regeln, die im Mittelmeerraum aufgestellt wurden. Damit ist man im nördlich der Alpen nicht mehr so richtig zurechtgekommen. Hinzu kommt, dass das Fasten als Schutz für den Laich schon in ägyptischer Zeit auch praktiziert wurde bei den Fischen. Das hat sich dann nicht durchgesetzt bei uns. Gottlob nicht, weil wenn wir auf Fisch auch noch Verzicht hätten, wäre einer der spannendsten Teile der Ausstellung gar nicht da.
Genau, unsere Ausstellung, die führt also nicht nur vom Trinken übers Essen, sondern auch zum Fasten. Wenn man über Essen im Mittelalter spricht, dann muss man immer auch übers Fasten reden. Es ist eine schöne Ausstellung geworden. Wir zeigen Bücher einerseits, darüber haben wir gesprochen, aber es gibt auch Objekte in den Vitrinen, Panels, die auf Collagen eigentlich einladen, einzusteigen in diese Essenswelten, die wir zeigen, und zwar vom 23. April bis zum 10. November. Lassen Sie sich diese Ausstellung gesegneter Speisen nicht entgehen. Herzlichen Dank, seid ihr hier gewesen.
Vielen Dank. Danke.